Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, heute bringen wir Sie in Bewegung. Mein Gast Wiegald Boning hätte da zumindest sicher ein paar gute Ideen für uns. Er ist nämlich nicht nur Komiker, Moderator und Buchautor, sondern auch leidenschaftlicher Wanderer, Läufer und Fahrradfahrer. Letztes Jahr ist er jede Woche einen Marathon gerannt. Mit dem Tretroller hat er auch schon die Alpen überquert. In seinem neuen Buch, da geht er es als Fußgänger auch mal etwas gemütlicher an. Guten Morgen, Wiegald Boning.
Ich freue mich. Guten Morgen allerseits.
Sie sind mir heute aus München zugeschaltet, deshalb sehe ich Sie nicht und muss nachfragen. Haben Sie Ihren roten Ranzen dabei?
Ja, habe ich. Der steht hier neben mir. Genau.
Mit dem ziehen Sie nämlich immer durch die Gegend eigentlich.
Solange er hält. Das ist so ein, wie sagt man heutzutage, Vintage. Also tatsächlich noch sehr alt. Ich habe ihn allerdings fabrikneu gekauft. Mit zwei kleinen Schlüsseln für die Schlösser. Also schon von daher eine Besonderheit. Und dann dachte ich, das hält jetzt so 2-3 Jahre und dann werde ich mir einen neuen kaufen müssen. Denkste. Also das ist ein sehr langlebiges Kleidungsstück, hätte ich bald
wie
gesagt.
Alt ist er denn jetzt schon?
Also 10 Jahre müsste er jetzt sein,
okay.
Ja.
Und was ist da immer drin? Was schleppen Sie da durch die Gegend?
Also eine Flasche Wasser habe ich gerade rausgeholt, was ich halt so brauche. Also ich habe auch Reisen bis zu einer Woche Länge bereits mit diesem Ranzen bestritten.
Und über diese Reisen wollen wir heute Vormittag reden. Wiegald Boning, der Fußgänger, so heißt sein neues Buch. Da nennt er Gehen einen Akt der Liebe. Wie meinen Sie das, Herr Boning?
Ja, ich persönlich neige zu der Theorie, dass wir Menschen den aufrechten Gang auch deshalb entwickelt haben, um länger aufrecht verharren zu können, um in der Ferne womöglich unsere Holde oder den Holden zu erspähen. Und daraus hat sich der aufrechte Gang entwickelt und somit ist es automatisch schon von daher ein Akt der Liebe. Aber man kann natürlich das Gehen selber auch lieben, unabhängig davon, wen man da in der Ferne erblicken will.
Was lieben Sie denn daran?
Erstmal das Gefühl, selber aktiv aus eigener Kraft unterwegs zu sein. Das ist ja eine schöne Sache, allein schon, weil man es kann und weil man es darf. Und da denke ich an die vielen Menschen, die aus welchen Gründen auch immer genau diesen Genuss nicht verspüren können. Zum Beispiel, weil sie gar nicht auf die Welt gekommen sind, weil sie in der Nacht der Nächte als Spermium nicht zum Zuge kamen. Zum Beispiel.
Und das ist ja auch schon mal ein großes Rennen, ne? Da können wir uns alle schon mal auf die Schulter klopfen.
Absolut,
dass wir
schon mal ein Rennen gewonnen. Ja.
Nicht schlecht. Sie machen tatsächlich richtig große Touren. Darüber werden wir gleich noch reden. Vielleicht, was mich vorneweg noch interessiert, es ist ja auch so ein bisschen so eine alte Weisheit, wenn sich die Gedanken im Kreis drehen, dann setzt man sich am besten selbst in Bewegung. Sie schreiben da auch in Ihrem Buch vom inneren Affen, gegen den Sie anlaufen. Was sind das dann bei Ihnen für Situationen?
Ich bin jemand, der an guten Tagen in der Lage ist, in so eine Art Bewegungsmeditation zu verfallen. Und das klappt schon bei einem flotten Spaziergehtempo recht gut. An schlechten Tagen schleppe ich natürlich, so wie wir alle, auch allerhand Sorgen mit mir herum. Aber je länger der Weg, der zurückgelegt wird, desto schwerer gelingt es, den Sorgen zu folgen. Die haben nicht eine so gute Ausdauer wie ich.
Ja, das sind wahrscheinlich tatsächlich dann auch so diese Dinge, die einem unterwegs begegnen, die einem dann tatsächlich da rausreißen und
Richtig. Dann
auch ablenken.
Ne? Das überlagert das Geschehen natürlich. Und jeder Weg, das ist ja ein Vorteil des verhältnismäßig langsamen Gehtempos, jeder Weg bietet ja Dinge, die man betrachten kann. Zur Not Moose und Flechten auf den Pflasterfugen eines ansonsten naturlos erscheinenden Weges. Auch diesen Blick kann man dadurch natürlich trainieren, also die Besonderheiten in jeder Lebenssituation auch räumlich zu erspähen.
Und Sie trainieren das ja schon sehr lange. Die Lust am Wandern, die hatten Sie schon als Kind. Mit Ihren Eltern waren Sie da jedes Wochenende unterwegs. Meistens findet man das als Kind ja eigentlich doof, so wandern. Warum war das bei Ihnen anders?
Das weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall kann man die Menschheit mal einteilen in jene, die von ihren Eltern zum Wandern inspiriert wurden und die eher düstere Erinnerungen bei gemeinsamen Wanderungen entwickeln. Bei mir war es mein Papa, der sehr launig zu erzählen wusste über alle möglichen, oft geschichtliche Begebenheiten, die an einem bestimmten Platz im Oldenburger Land stattfanden, wo ich groß wurde und wo wir wanderten am Sonntagvormittag. Aber dann war es auch immer packend spannend. Ich kann mich erinnern, mit meiner Mama, eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, eine Wattwanderung. Und wir müssen einen tiefen, immer tiefer und reißender werdenden Priel durchwaten. Ich auf den Schultern meiner Mama. Und es geht geht um Leben und Tod mindestens. Und so ist auch weiter meine Haltung bei Wanderungen. Also Langeweile kennzeichnet die Wanderung eigentlich nie.
Wobei, das kann einen natürlich auch schwer traumatisieren, oder? Wenn man da beinahe von der Flut da überrollt wird.
Ja, also zumindest habe ich immer so leicht erhöhten Puls schon beim Wort Wandern, wenn ich das nur höre. Aber das ist eher kein Trauma, sondern spornt an.
Sie helfen da ja auch ganz gerne mal nach, so was diese Höhepunkte oder den besonderen Kitzel betrifft. Ich habe auch gelesen, dass Sie gerne mal nackt wandern und nackt unterwegs sind. Ist das auch so als Zeichen des Akts der Liebe zu verstehen oder was löst das bei Ihnen aus?
Erstmal ganz praktisch. Also man kann ja trefflich über den Freiheitsbegriff diskutieren, in politischen Zusammenhängen, philosophisch. Man kann es sich aber auch ganz einfach machen, zieht sich nackig aus und geht durch die Gegend. Das textillose Wandern, das gibt einem natürlich ein ganz grundlegendes Freiheitsgefühl, wenn man also von Kleidung uneingeschränkt die Luft an die Haut lassen kann. Ich habe eine Hütte im Zillertal gepachtet, zusammen mit anderen. Und da weiß ich, dass jetzt mal in so einem Radius von 5 bis 6 Kilometern kein Nachbar da sein wird. Ganz ab und zu verirren sich mal Wanderer in dieses Gebiet oder auch Jäger sind es meistens. Und die staunen dann womöglich. Also mir sind da schon Begegnungen unterlaufen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Also oberhalb von 2000 Metern sollte man sich über so Kleiderfragen nicht so viele Gedanken machen.
Aber wie denken dann die Leute oder wie reagieren die Leute, wenn ihnen auf einmal Wiegald Boning nackt gegenübersteht?
Ja, im Normalfall tun sie so, als wenn nichts wäre. Das ist natürlich auch ganz schön. Ja, wo ich schon eindeutigere Reaktionen erlebt habe, weil sie im öffentlichen, im städtischen Raum passieren, das ist, wenn man viel barfuß läuft. Ich habe schon 2, 3 Sommer hinter mich gebracht, die ich weitgehend barfuß verlebte und da sieht man immer mal wieder Leute, die das unmöglich finden oder verstörend. Ganz schlimm in der Stadt Paris, der Hauptstadt der Mode. Also da verrieten die Blicke, dass ich mindestens verrückt sein müsste. Als Deutscher offenbar, die Deutschen, die haben diese seltsamen Schrullen. Das wurde mir auch mal so mitgeteilt.
Und wandern Sie da auch dann gerne barfuß aus dem gleichen Grund, wegen des Freiheitsgefühls oder?
Auch das. Und weil man die auch vermeintlich vertraute Wege völlig neu kennenlernen kann, indem man einfach die Schuhe auszieht. Also vielleicht haben die meisten unserer Hörerinnen und Hörer kennen dieses Gefühl doch ab und zu mal, dass man meint, im Leben jetzt das Wesentliche schon erlebt zu haben und dass ein nach einer gewissen Erfrischung dürstet. Sicher, man kann jetzt nach Brasilien fliegen und dort Favelas aufsuchen und auf diese Weise Abenteuer erleben. Man kann es sich aber auch viel einfacher machen, preisgünstiger vor allen Dingen auch. Man zieht die Schuhe aus und läuft die Wege, die man sonst auch läuft und wird schnell feststellen, dass da immer mal so kleine Steinchen sind, ja, die zwicken und dann schaut man nach unten und muss ausweichen und freut sich schon im Frühling über den Tau auf einer Rasenfläche und all das ist ausgesprochen spannend und belebend und ist einer meiner grundlegenden Ratschläge an alle, die sich lebensmüde fühlen.
Und wie lange dauert es dann, dass man so viel Hornhaut hat, dass man das auch genießen kann wirklich?
Also ich habe immer darauf gehofft, dass man, dass diese Hornhaut, beziehungsweise eigentlich ist es ja die Lederhaut, so stark verdickt wird, dass man gar nichts mehr Negatives spürt und schmerzfrei vor sich hingehen kann.
Wie so ein Hobbit.
Wie so ein Hobbit. Ist mir allerdings leider nie passiert. Also ich bin ein bisschen weiter gekommen, also das funktioniert, eine gewisse Schmerztoleranz kann man sich antrainieren, aber leider nicht vollkommene Schmerzfreiheit. Und wie lange dauert das? Ja Gott, einige Wochen, einige Monate, nach 3 Monaten hat man schon einen sehr guten Stand erreicht, denke ich.
Deutschlandfunk Kultur, Wiegald Boning ist gerne zu Fuß unterwegs, nicht nur gemächlichen Schrittes, oft rennt er auch. Letztes Jahr zum Beispiel jede Woche einen Marathon. Warum, um Himmels Willen?
Ja, das war wiederum eine typische Corona-Idee. Also ich hatte die Idee, jede Woche einen Marathon zu laufen, schon mal vor 20 Jahren, Anfang des Jahrtausends. Dann fehlte mir aber die Zeit. Jetzt war es soweit, ich hatte viel Zeit, dadurch, dass meine Live-Auftritte alle ausfielen. Und ich dachte mir, wann, wenn nicht jetzt? Also ob Titan oder nicht, jetzt wird es auf jeden Fall erstmal probiert. Und ich stellte fest, man muss eben nicht Titan sein, auch eine mittelmäßige Begabung, jetzt im Vergleich zur Weltspitze, reicht völlig aus, um mit so etwas viel Spaß zu haben und Freude und Leid zu genießen.
Aber dieser Spaß, ich meine, jede Woche ein Marathon, ist jetzt ja auch erstmal wurscht, wie schnell Sie den gelaufen sind. Aber wie haben Sie sich da motiviert, das durchzuhalten?
Es ging erstmal relativ einfach allein durch die Tatsache, dass ich die ersten zwei, drei ganz gut hinter mich gebracht hatte und auf den Frühling mich freute. So, dann begann das Jahr 2020 und dann werden die Tage länger, der Frühling kommt. Man denkt, das ist ja eine tolle Sache. Vor allen Dingen hegte ich drei Ziele. Ich werde gewiss, ohne dass ich mich weiter nach irgendeiner Decke strecken muss, sehr viel schneller. Es wird mir leichter fallen und ich nehme ab. Alle drei Annahmen traten nicht ein. Das war ein bisschen bedauerlich. Letzteres, also das mit dem Abnehmen, vor allen Dingen deswegen nicht, weil ich im Spätherbst doch zu gewissen Motivationsmethoden greifen musste. Und eine davon war Belohnung. Wenn du jetzt wieder zu Hause nach 4-5 Stunden Dauerregen eingetroffen bist, dann gibt es erstmal einen großen Topf Speiseeis. Ja, und diese Belohnungsmethode hat mich allerdings auch 3 Kilo plus gekostet am Ende des Marathonjahres.
Hat es Ihnen denn gesundheitlich zumindest irgendwas gebracht oder eher dann auch geschadet? Ich meine, vielleicht darf man das sagen, Sie sind 55 Jahre alt.
Ja.
Das ist jetzt ja nicht mehr so das Athletenalter.
Nein, so ein richtiges Athletenalter nicht mehr. Also sagen wir mal, ich habe meinen Körper partiell völlig neu kennengelernt. Also die Sprunggelenke meldeten sich mal, das tat dann auch weh. Aber nach einigen Wochen klang das ganz von alleine wieder ab. Die Schulter machte Ärger. Aber so eine Schulter braucht man jetzt auch nicht unbedingt zum Laufen. Also man kann sich über diese Schmerzen, alterstypische Schmerzen im Übrigen, auch einfach hinwegtrösten, indem man sich mehr auf die Scheuerstellen konzentriert, die durch unsachgemäß angelegene Rucksäcke entstanden sind. Also das war gar nicht so einfach. Langfristige Schäden kann ich jetzt aber nicht verzeichnen, glaube ich. Also es ging alles wieder weg.
Und Sie haben sogar Ihren Vater überzeugt. Dem haben Sie auch das Buch, ja. Lauf, Wiegald, Lauf heißt dieses Buch, was auch dieses Jahr rausgekommen ist, gewidmet.
Ja.
Der hat aber erstmal gar nicht an Sie geglaubt, ne?
Also mein Vater gehört zu der Generation, die mit Sport überhaupt nichts am Hut hat. Die findet das einfach nur bescheuert, sich schon diese bunten Ballonseideanzüge anzuziehen. Hat er immer von abgeraten und selber auch, von Kindheitstagen abgesehen, nie wieder sportliche Ambitionen gehabt. Wenngleich er doch ein begeisterter Wanderer war, aber eben nicht sportlich. Als ich ihm davon erzählte, er war einer der Ersten, denen ich von meiner Marathon-Idee erzählte, da zeigte er mir einen Vogel und sagte, du machst dir das Leben kaputt, halte ein. Werde vernünftig. Und das war ein roter Faden durch dieses Jahr, dass er immer wieder sagte, bist du immer noch mit diesem Marathon-Quatsch beschäftigt? Wann endlich widmest du dich dem wahren Leben? Komm, trink mit mir ein Bier. Und dann im Spätherbst, mein Papa ist krank und nicht mehr gut zu Fuß, meldete er sich selbst und fragte von sich aus, hast du Lust, mich im Rollstuhl 42 Kilometer über die Marathondistanz zu schieben? Und ich sagte natürlich sofort ja, war beglückt und kann in der Rückschau sagen, dass das nicht nur der schönste Marathon dieser 52 Marathonläufe war mit ihm zusammen, sondern überhaupt eine der tollsten Sachen, die wir gemeinsam unternommen haben. Weil wir an der Stadtgrenze von Oldenburg Orte aufsuchen, die er schon lange nicht mehr Kraft seiner mangelnden Mobilität nicht besucht hat, sondern die wir zusammen das letzte Mal aufgesucht haben, als ich ungefähr 6 Jahre alt war. Und das war so eine Reise in die Vergangenheit, die uns beide sehr beglückt hat. Also das war toll.
Wie lange waren Sie da unterwegs?
Da habe ich nicht mehr ganz genau im Kopf, aber so 8 Stunden könnten es knapp gewesen sein, denke ich.
Ein besonderes Vater- und Sohn-Erlebnis.
Ja.
Ich habe es gesagt, dieses Buch heißt Lauf, Wiegald, Lauf. Das ist ja ein Filmzitat, ne?
Ja.
Forrest Gump.
Ja.
Der rennt natürlich auch die ganze Zeit.
Ja.
Und für den ist Laufen, so empfinde ich das zumindest, so eine Art ja, Akt der Befreiung. Haben Sie das auch als befreiend erlebt oder sind Sie vielleicht vor irgendwas weggelaufen? Was hat Ihnen diese Erfahrung gegeben?
Also, ich muss mal kurz überlegen, dass ich wirklich mich nahezu täglich dem Ausdauersport widme, begann zu Beginn des Jahrtausends. Ich fühlte mich einfach subtil verspeckt, will ich mal sagen. Da wollte ich gegen angehen. Ich hatte auch grundsätzlich den Eindruck, dass ich das Leben noch aktiver genießen sollte. Ich weiß aber, dass der Entschluss gefasst wurde, ab sofort täglich Sport zu treiben, am Tag nach einer Party bei der Expo 2000 in Hannover. Und ich war etwas verkatert und sah, wie Heike Drechsler die Goldmedaille im Weitsprung gewann in Sydney. Und ich dachte mir, Mensch, Heike Drechsler ist ja ähnlich alt wie ich. Also da geht ja offenbar noch etwas. Und seitdem weiß ich auch nicht. Ich habe vorher auch schon immer mal versucht, sportlich aktiv zu werden, habe aber nie durchhalten können. Diesmal war es anders. Es ging länger als nur 3-4 Tage und dieses Feuer glimmt heute noch. Ob ich vor etwas weglaufe, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es am Tag 1 Stunde ist, die ich tunlichst mit mir alleine verbringe und dass das mich zu einem auch für die anderen Menschen erträglicheren Mitmenschen gemacht hat. Dazu kommt, dass ich von Familie aus zu niedrigem Blutdruck neige. Meine Oma ist auch 94 Jahre alt geworden, immer schlecht gelaunt. Das ist ein Schicksal. Das ist zwar einerseits schön, wenn man so alt wird, aber schlecht gelaunt muss man ja nicht sein. Und den Blutdruck kann ich anheben, indem ich 3-4 Stangen Zigaretten rauche und einen großen Humpen Kaffee an mich mir einverleibe. Aber ich kann auch einfach einmal um den Pudding rennen, wie man in Oldenburg sagt. Und ich habe mich für Letzteres entschieden.
Aber was ist es denn, was Sie dann in dieser Stunde mit sich ausmachen? Oder ist das tatsächlich diese Energie, die Sie dann einfach spüren müssen oder vielleicht dann auch abarbeiten?
Es ist dadurch, dass man ja so ein repetitives Bewegungsmuster hat, das hilft mir dabei, das Gehirn mal auszuschalten, auch nicht ständig auf irgendwelche Handy-Displays zu gucken, sondern ich drömele einfach vor mich hin, nehme die Gerüche der Umwelt wahr. Ich habe auch keine Kopfhörer auf den Ohren oder ich muss dann nichts hören, lausche den Vögeln, wie sie vor sich hin piepsen oder dem LKW, der mich viel zu nah überholt und kann mich vollkommen auf die Umwelt konzentrieren und werde von meinem inneren Geschehen abgelenkt. Vielleicht ist das so eine Flucht, also weg vom inneren Geschehen. Ja.
Aber ich meine, ich renne mal eine Stunde oder ich renne einen Marathon jede Woche oder ja. Sie sind auch schon mit dem Tretroller über die Alpen rüber. Sie sind 24 Stunden in einem Schwimmbad geschwommen. Das ist ja schon was anderes. Warum muss es sowas Extremes sein?
Ja, dieser Hang zum Extremen liegt vielleicht auch bei mir in der Familie väterlicherseits. Da kann man den allerdings in anderen Zusammenhängen studieren, zum Beispiel beim Feiern. Schützenfest in Wildeshausen, da trifft sich ein Großteil der Familie und hat zusammen Spaß und das geht auch eine ganze Woche lang. Oder aber man lebt den politisch aus, was ich persönlich jetzt für relativ dumm halte. Also da bevorzuge ich es, meinen eventuell geerbten Hang zum Extremismus im Sport auszuleben. Da ist er gut aufgehoben, wie ich finde, und kann nicht so viel Schaden anrichten.
Also Selbstschutz und Schutz für andere tatsächlich,
ja,
auch.
So, eventuell. Und man kann es natürlich auch in Kürze ausdrücken, indem man sagt, es macht mir Spaß.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Wiegald Boning, der in seinem aktuellen Buch über sich schreibt, dass er eigentlich schon mit 6 Jahren dieselbe Persönlichkeit hatte wie heute. Woran machen Sie das fest?
An einem Super-8-Film, den ich irgendwann in digitalisierter Form nochmal betrachtet habe. Und ich konnte mich an die Dreharbeiten sehr genau erinnern. Ein Wanderurlaub im Harz. Ich mag 6 Jahre alt gewesen sein und gehe eine Treppe hinunter und habe an dem Tag bereits eine Blindschleiche gesehen. An weitere Details kann ich mich nicht erinnern, habe aber sehr wohl noch in Erinnerung, wie ich über diese Treppe und über die Blindschleiche nachgedacht habe. Und als ich diesen Film sah, nach 50 Jahren, da war ich erschrocken, dass sich die Haltung, die ich zu dieser Situation in diesem Film wiedererkannte, dass die mir so überaus vertraut war. Und gleichzeitig war aber dieser 6-Jährige dort wirklich ein Dreikäsehoch, ein ganz, ganz junger Mensch. Das kriegte ich nicht zusammen. Dieses heutige, mir vertraut anmutende Bewusstsein und dieses kleine Persönchen, das da zu sehen war. Und darum glaube ich, dass ich mich innerlich nicht so sehr habe verändern können, offenbar.
Haben Sie denn eigentlich damals als Kind auch schon gerne andere unterhalten?
Nein. Also ja, es gibt ein legendäres Foto in der Sammlung meiner Mutter. Das zeigt mich, wie ich am Straßenrand stehe, der Straße in der Reihenhaussiedlung in Oldenburg, in der ich aufwuchs. Und vor mir ist so ein kleines Tischchen und ein Zettel, auf dem steht, ein Zauber, eine Mark, Sie werden bezaubert von Wiegald Boning. Meine Mama meint halt sehr gern, da stecke schon alles drin. Also nicht nur die Freude am Leute unterhalten, sondern auch der monetäre Aspekt spielt da schon eine Rolle. Schon damals Profi sozusagen. Hat sich auch nicht viel verändert vielleicht.
Aber Sie waren nicht dann irgendwie der Klassenclown? Sie haben zu
Nein.
Hause gezaubert, aber...
Überhaupt nicht, Klassenclown gar nicht. Also ich war ein neugieriger, aufgeweckter Junge, wollte Wissenschaftler werden, schon als Kind. Träumte, wie ich aus einer Zeichnung, die ich im Kunstunterricht in der 3. Klasse gemacht habe, vom Nobelpreis. Wie stellst du dir deine Zukunft vor, wurde ich gefragt. Verschiedene Bilder und eins davon zeigt mich bei der Verleihung des Nobelpreises. Also war Wissenschaftler, scheint für mich ein besonders erstrebenswertes Ziel gewesen zu sein. Aber nicht in Form von Klassenclown, nein.
Aber Humor bei Ihnen zu Hause hat durchaus eine Rolle gespielt. Sie haben ja gerade schon von den wilden Festen gesprochen, Stichwort ja. Schützenfest.
Ja.
Und Ihr Vater hat, glaube ich, Ihr Humorbewusstsein schon auch entscheidend geprägt.
Das war allerdings eine absolut prägende, ein prägendes Fest, das Gildefest in Wildeshausen. Und mein Vater als Staatsanwalt der Gilde prägen. Also dieses Gildefest, da muss man sich vorstellen, alle männlichen Einwohner der Stadt Wildeshausen feiern zusammen eine Woche lang, tragen Frack und Zylinder, haben ein Holzgewehr in der Hand. Ja, es wird der König ermittelt, indem man den Papegoink, einen Metallvogel, von einer Holzstange herunterschießt. Also ein ehrfurchterheischendes Fest, dem ich als Kind beiwohnte. Und mein Papa war Staatsanwalt der Gilde. Auf dem Festplatz werden Festgäste von der Wache festgenommen, dem Gildegericht vorgeführt. Und mein Papa verurteilte die Menschen dann zum Tode, weil sie zum Beispiel ihre Katze nachts ohne Rücklicht draußen haben rumlaufen lassen. Die Todesstrafe in Form von geteert und gefedert und den Burgberg hinab in die Hunte gerollt. Aber man kann als Angeklagter die Todesstrafe umwandeln in eine Geldbuße, sofern man denn flüssig ist, was man dann besser sein sollte.
Also das tatsächlich wirklich ein großer Witz, weil Todesstrafe klingt ja erstmal nicht so lustig, aber ich habe auch in den Statuten nachgelesen, die Todesstrafe wird dann immer die Vollstreckung für den 30. Februar gefördert.
So, das wusste ich gar nicht. Ah, interessant. Ja, ein weiteres Detail. Das ist natürlich eine humoristische Großveranstaltung, mehrere Tage lang, und ich kenne meinen Vater, eigentlich ein seriöser Bankkaufmann, vornehmlich in seinem Arbeitszimmer sitzen zu einem Karteikasten, wo er sich Gerichtsurteile ausdenkt und Begründungen. Und ich saß manchmal stumm daneben und habe ihn bewundert für diese Tätigkeit. Daneben war er auch Mitglied jahrelang eines Vereins, der Brummkreiselverein Wildeshausen, der sich darum bemüht, dass das Brummkreiseln, also dieser kleine Holzkreisel, den man mit einer Peitsche in Bewegung setzt, dass das zur olympischen Disziplin wird. Es gab wohl auch mal einen launigen Antwortbrief von Willi Daume vom Nationalen Olympischen Komitee. Es führte aber weiter zu nichts. Aber den Verein gibt es weiterhin. Er ist sehr lustig unterwegs.
Und wir haben einen guten Eindruck, woher Ihr Humor kommt.
Ja.
Sie haben gesagt, Sie haben sich aber vorgestellt, irgendwann mal Nobelpreisträger zu sein. Gut, ja. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen. Aber Sie haben das nicht so richtig verfolgt, also diese wissenschaftliche Karriere. Sie hatten ein gutes Abi, 1,6, aber nicht studiert.
Ja.
Warum nicht? Was hat Sie vom Weg abgebracht?
Ich hörte mit 13 Jahren bei einem Bekannten meines Vaters eine Tonbandaufnahme, da hatte jemand eine Tonbandsammlung, und zwar des Massey Hall Konzerts 1953, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell, Charlie Mingus, Max Roach spielen zusammen, und ich war nach 10 Sekunden verliebt in diese Musik, in Jazz, in Bebop, und genau das wollte ich, so war mir als 13-Jähriger klar, auch beruflich machen. Kurze Diskussion mit meinen Eltern, was muss man dafür können? Ja, da gibt es keine richtige Ausbildung für, man muss halt viele Konzerte machen. Ja, und daraufhin habe ich mich neben der Schule viel mit Saxophon und Querflöte beschäftigt. So, dass ich als Jazzmusiker nicht meine Miete würde bezahlen können, das wurde mir erst viel später bewusst. Und da hatte ich dann aber auch viele Leute kennengelernt, die mir dann schon Kontakte zum oder Wege zum Fernsehen eröffnet hat.
Was ich spannend finde, Sie hatten ja dann diese Band, Kicks, eine Punk-Jazz-Band, waren gleichzeitig aber auch bei den Jungen Demokraten, so hießen damals die Julis noch, also die Nachwuchsorganisation, die Jugendorganisation der FDP. Mhm. Für mich passt das nicht so richtig zusammen im Kopf.
Ja, das ist auch zeitlich, folgt das eine auf das andere. Bei den Jungen Demokraten, da war ich so als Nesthäkchen dabei. Ich meine, 11, 12, älter werde ich nicht gewesen sein. Ich durfte dort auch nicht mit abstimmen, aber ich durfte an diesen Sitzungen teilnehmen. Später, in der Zeit, in der ich bei Kick spielte, in der Tat, das war, da hatte ich mit den Jungen Demokraten nichts mehr zu tun. Zumal es in der Zwischenzeit die Wende gegeben hatte und die FDP sich an die Seite Helmut Kohls geschlagen hatte, was ich als Jugendlicher nicht so verknusen konnte. Die Jungdemokraten wurden daraufhin dann ja auch aufgelöst damals.
Sie haben gesagt, die große Jazzkarriere ist es dann nicht geworden. Das Fernsehen ist irgendwie dazwischen gekommen, aber Sie haben ja durchaus weiter Musik gemacht, auch im Fernsehen, mit dem Fernsehen. Kleines Beispiel gibt es jetzt aus der RTL Samstagnacht. Wiegald Boning und die Doofen, also natürlich zusammen mit Olli Dietrich, damals das Kultduo. Warum? So heißt dieser Titel der beiden.
Ja, warum ist die Banane gelb? gedacht. Der eine sagt, das hat der liebe Gott gemacht. Der andere sagt, das ist alles relativ. Doch das, mein Freund, ist mir zu primitiv. Und darum frag ich, Baby, Baby, warum? Ja, warum? Ja, warum? Ja, warum? Ich frag, warum? Ja, warum? Ja, warum? Ja, warum?
Die Doofen mit Warum im Deutschlandfunk Kultur. Mit Songs wie diesem ist Wiegald Boning zusammen mit Olli Dittrich in den 90ern die Charts gestürmt. Ich glaube, ihr Album war mehrere Wochen auf Platz 1 der Charts, der Albumcharts. Und diese Titel, diese Songs, die klingen ja erstmal sehr einfach, sehr banal. Sie haben sich selbst die Doofen genannt. Wie schwierig war es denn, diese Titel zu schreiben?
Es floss aus uns heraus und wenn es nicht wirklich floss, dann wurde, also ich bin jetzt gerade beim Bild des Füllfederhalters, aus dem es herausfließt, dann wurde der Füllfederhalter so ein bisschen nach unten geschlagen, möchte ich mal sagen. Es war ja eine Gemeinschaftsarbeit von Olli Dittrich und mir. Wir hatten immer mittwochs nachmittags zum Songschreiben uns auserkoren und ich meine, dass da auch an jedem Mittwochnachmittag tatsächlich etwas entstand.
Dieser Titel eben war ja nochmal eine schöne Erinnerung auch an Günter Strack.
Ja.
Es gab aber auch Titel, da interessiert mich, stehen Sie da heute auch noch hinter den Texten?
Ja, es gibt Titel, sagen wir mal, Tuff, 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 wir fahren in den Puff. Ein Lied, das ja eigentlich ja schon die Leila-Diskussion vorweggenommen hat, wobei darüber interessanterweise damals überhaupt nicht diskutiert wurde. Für Mief, denn dort drüben an der Lampe steht auch schon die nächste Schlampe für mich frei. Für diese Zeile gab es damals 2, 3 böse Briefe. Man hat geschmunzelt und gesagt, ha, die werden den Witz wohl nicht verstehen. Heute würden einem solche Zeilen gar nicht mehr einfallen. Womöglich auch mit Recht. Also die Zeiten haben sich da sehr verändert, auf jeden Fall.
Das heißt, Humor altert eigentlich nicht gut.
Das will ich so nicht sagen. Das ist sehr einzelfallabhängig. Also wenn man sich Playtime von Jacques Tati anguckt, das ist ja weiterhin ein Film, der in allen Einzelheiten verstanden und genossen werden kann. Bestimmte Sachen sind sehr zeitabhängig. Mir geht es auch heute so, wenn ich überhaupt Folgen von RTL Samstagnacht mir anschaue, dass ich ein Drittel nachvollziehen kann. Ein Drittel, da kann ich den Witz zum Teil überhaupt selber gar nicht mehr verstehen. Nanu, warum lachen die Leute? Und ein Drittel ist dann auch weiterhin sehr gut und hat Bestand. Ich weiß aber nicht genau, worauf das der unterschiedlich gute Alterungsprozess bei einzelnen Pointen beruht.
RTL Samstagnacht war ja damals auch wahnsinnig erfolgreich. Sie sind auch mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. Bambi, Telestar, Adolf-Grimme-Preis. Sie waren damals Mitte 20. Wie haben Sie diese plötzliche Popularität erlebt?
Das war spannend. Sie müssen sich vorstellen, Rock am Ring, da sind 60.000 Leute bei sehr, sehr schlechtem Wetter. Wir treten auf als die Doofen und rufen erstmal, seid ihr alle doof? Und 60.000 Leute rufen, ja! Dann spielen wir als zweites unser Stück Toastbrot Baby. Und es hatte sich irgendwie in kürzester Zeit eingebürgert, uns während des Stücks Toastbrot Baby mit Kastenbroten zu bewerfen, mit Toastbrot. So, das war eine spezielle Form der Gunstbezeugung unter Doofen-Fans damals.
So wie Rocky Horror Picture Show, wo da mit Reis geschmissen wird.
Richtig,
so.
Genau. Und nun waren wir bei Rock am Ring und es war sehr, sehr schlechtes Wetter. Und von überall her kamen tropfnasse, durchweichte Kastenbrote auf uns zugeflogen und landeten nicht an meinem Kopf, aber in der Nähe. Das sind schöne Erlebnisse, möchte ich sagen, die manchmal auch ein kleines bisschen verstören, aber die man natürlich lebenslang im Herzen trägt, weil das ja nicht, also das war schon ein gewisses Privileg, in dieser Situation zu sein, dass man Kastenbrote geschenkt bekommt auf diese Weise.
Aber war dann das Gefühl, das wird jetzt so weitergehen, also nicht unbedingt mit den Broten,
nein,
die einem um die Ohren fliegen, oder war Ihnen schon bewusst, das ist jetzt einfach eine besondere Zeit?
Ja, das war uns schon bewusst. Unser Manager George Glück fragte irgendwann im Herbst des Jahres, ich meine 1994 war es, habt ihr auch alles schön wahrgenommen? Habt ihr die Augen aufgehalten? Ja, weil uns schon selber klar war, das wird auf diesem Level so nicht lange gehen.
Wobei gerade ist ja so eine große Revival-Welle. Alle möglichen Formate werden neu aufgelegt. Unter anderem auch RTL Samstagnacht. Morgen wird die Folge bei RTL ausgestrahlt.
Ja.
Schließen Sie da eigentlich direkt so an die 90er an? Oder Sie haben ja gerade gesagt, manches würden Sie heute nicht mehr so machen. Wie sieht RTL Samstagnacht im Jahr 2022 aus?
Also das Thema eines Revivals, mit dem haben wir uns Jahrzehnte beschäftigt. Und wir hätten das nie für möglich gehalten, dass wir es tatsächlich mal wieder gemeinsam einmal auf eine Bühne schaffen. Ich war noch nie so ein nostalgischer Mensch, habe auch nie ein Klassentreffen zum Beispiel besucht. Dachte immer, was soll ich nach hinten schauen? Da vorne, da geht's ja hin. So, jetzt war das aber für mich als ungeübten Nostalgiker, muss ich gestehen, ausgesprochen interessant, die lieben alten Kollegen wieder zu treffen. Man guckt dann unwillkürlich, wer hat sich wie verändert. Ich habe in der Woche vorher mich schon immer mit Olli zusammengesetzt, mit Olli Dittrich, und wir haben die Sachen vorbereitet. Und da waren wir einmal beim Italiener essen und er sagte als erstes zum Kellner, für mich bitte kein Paprika. Und ich habe schallend gelacht, weil ich diesen Satz in den 90ern hunderte Mal von ihm gehört habe. Also gewisse Konstanten bleiben. Wir sind zum großen Teil statische Persönlichkeiten. Das entscheidende Momentum, der Grund, warum wir uns dort jetzt endgültig zusammentrafen, war natürlich ein ganz tragischer, nämlich das Ableben von Mirko Nonchev. Ich glaube, 3 Tage vor seinem Tod begannen die ersten Gespräche zu dieser Sendung und er hätte es sicher auch genossen, dabei zu sein. Und so geriet diese Show zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Also zum einen die Trauer um Mirko, die uns da zusammenführte, schon nachmittags bei der ersten Probe der Erkennungsmusik durch die Samstagnacht Allstars sah ich in feuchte Augen. Und ganz zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich irgendwann ins Publikum guckte und ich sah da ein Dutzend Damen und Männer waren auch dabei, aber vor allen Dingen Damen, die damals als Mädchen jede Folge von RTL Samstagnacht begutachtet haben. Auch die hatten feuchte Augen und hielten sich zwischenzeitlich an den Händen und das war so ein beglückender Moment, dass man in diesem Leben nochmal wieder so zusammenfindet. Also von daher muss ich meine Grundhaltung zu nostalgischen Veteranentreffen nochmal ganz neu überdenken.
Ja, das klingt so, als ob Sie weitermachen möchten.
Das weiß ich nicht. Ob da überhaupt genug Pulver im Speicher wäre für so etwas. Also ich weiß nicht. Da müssen wir ganz neu drüber nachdenken.
Was dieses Pulver betrifft, ich könnte mir vorstellen, das könnte bei Ihnen doch auch mal in Richtung Politik gehen. Also wir haben von Ihrer FDP-Vergangenheit gesprochen und wenn man heute Ihren Twitter-Account verfolgt, äußern Sie sich doch tatsächlich auch regelmäßig politisch. Neulich haben Sie zum Beispiel gerade geschrieben, und wenn Putin ankündigt, mir bis in alle Ewigkeit eine Atombombe auf den Kopf zu werfen, ich hätte trotzdem keine Angst, schon aufs Prinzip. Wie ist das mit Ihnen und der Politik?
Ich bin politisch interessiert lebenslang. Also bei mir im Elternhaus wurde bei jeder Mahlzeit über Politik gesprochen und im Übrigen auch über nichts anderes. Das ist auch interessant. Ich glaube, dass ich für tatsächliche Politik ungeeignet bin. Es geht damit los, dass ich als Humorist bekannt bin und die Schwierigkeiten hätte, jetzt erkennbar umzuschalten, weg von der Ironie hin zur reinen, aber notwendigen Ernsthaftigkeit. Und dazu kommt dann natürlich noch ein ganz profaner, dass ich an Sitzungen schlecht teilnehmen kann. Also nach einer Stunde möchte ich gerne aufstehen und mir die Beine vertreten. Also darum rege ich in meinem Buch Der Fußgänger auch an, dass mehr Sitzungen im Gehen stattfinden sollten. Dann würde ich mein Verhältnis zur Politik nochmal neu überdenken.
Und die FDP, wäre das noch Ihre Partei?
Ich bin weiter mit ganzem Herzen dem Grundgedanken des Liberalismus verpflichtet und kann jetzt auch nur von außen betrachten, dass es für die FDP wie auch für die Grünen und alle anderen Beteiligten sehr schwer ist, ausgerechnet in dieser Konstellation mit so schweren Problemen auf der Weltbühne zu tun zu haben. Das ist Schicksal. Aber die FDP, da wird dann viel Häme ausgegossen. Das kann ich jetzt partiell manchmal nachvollziehen. Ich bin vor einigen Jahren ausgetreten. Das hat aber völlig andere Hintergründe. Und auf gewissen Gebieten liegen wir auch tatsächlich sehr weit auseinander. Zum Beispiel, wenn es um, ich sag mal, motorisierten Individualverkehr geht. Aber ich verstehe mich selbstverständlich weiter als Liberaler.
Wiegald Boning. Wir haben noch gar nicht über Ihre Nasenhaarschneidersammlung gesprochen. Wie umfangreich ist die mittlerweile?
Das wächst langsam, sagen wir mal.
So wie das Nasenhaar.
Meine Nasenhaare wachsen wesentlich schneller als meine Sammlung. Mein Ziel war ja einfach, ein veritables kleines Technikmuseum mir anzuschaffen. Es gibt, ich glaube, in Arabien gibt es Leute, die sammeln Flugzeuge oder doch zumindest Autos. Ich bin bei Nasenhaarschneidern, weil ich diesen Gegenstand für aussagekräftiger für uns Menschen halte. Ich bin ihm begegnet auf einem Flug mit Delta Airlines ganz am Anfang der 90er Jahre. Da gab es im Duty-Free-Angebot einen Nose-Hair-Trimmer. Und ich hatte diesen Begriff damals noch nie gehört und habe mir das Gerät von einer Stewardess vorführen lassen und fand es einfach toll, dass man rotierende Schermmesser in Körperöffnungen einführt und dachte, das ist mein Ding. Und dann habe ich zu sammeln begonnen. Allerdings ist der Design-Fortschritt eben langsamer, auch als das Wachsen eines Nasenhaars. Und ich muss meine durchaus aussagekräftige Sammlung, das sind so 60, 70 Exemplare in einer Vitrine, nicht zwanghaft um jeden neuen Nasenhaarschneider erweitern.
Also es gibt keine großen Unterschiede.
Nein. Wenn man das flächendeckend alles sammeln wollte, dann wäre ich auch sehr, sehr arm mittlerweile.
Und das ist so schön, weil viele haben jetzt zum Ende der Sendung noch schöne Bilder im Kopf von rotierenden Geräten, die man sich da in Körperöffnungen reinschiebt. Ja. Und noch ganz kurz zum Schluss, also das ist ja nicht die einzige skurrile Sammlung, die Sie haben. Sie sammeln zum Beispiel auch Autogrammkarten von zweifelhaften Persönlichkeiten, so nennen Sie das.
Ja, das ist eine jüngere Sammlung von mir. Autogramme umstrittener Persönlichkeiten.
Zum Beispiel?
Kim Jong-un und Donald Trump habe ich gemeinsam auf einem Foto. Das ist natürlich eine echte Rarität. Auch von Lenin, wobei ich, wenn ich mir den Preis angucke, ich habe 19 Euro bezahlt. Das wird schon nicht echt sein. Wenn man dann weitergeht und feststellt, dass auch Freunde, die man persönlich hat, ich sage jetzt mal Hella von Sinn, Hugo Egon Balder, dass die auch in einer solchen Autogrammsammlung dann vertreten sind, dann denkt man natürlich über den Begriff umstritten nach. Und ich komme immer mehr zu der Annahme, dass eigentlich jeder Mensch irgendwann in seinem Leben, über kurz oder lang, umstritten ist. Also von daher ist jeder Mensch in meiner Autogrammsammlung willkommen. Merke gerade, dass ich eine Theorie extemporiere, die aber gar nicht zu Ende gedacht ist.
Wir arbeiten noch ein bisschen dran. Ja. Und ich wollte zumindest sagen, ich hoffe, dass sich auch in Zukunft möglichst viele Menschen auf Sie einigen können. Und bedanke mich für das Gespräch heute Vormittag.
Danke sehr. Schönen Tag allerseits.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.